Wir sind in der Apostelgeschichte. Letztes Mal sind wir bis Kapitel 9, Vers 31 gekommen. Wir lesen heute nochmals ab Vers 31 und dann bis und mit Kapitel 10. Roland, darf ich dich bitten, uns vorzulesen?
Also mal zunächst Apostelgeschichte 9, ab Vers 31. So hatten wel die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. Es geschah aber, dass Petrus, indem er allenthalben hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lydda wohnten. Er fand aber daselbst einen gewissen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag, welcher gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus, der Christus, heilt dich. Stehe auf und bette dir selbst. Und alsbald stand er auf. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Saron wohnten, welche sich zum Herrn bekehrten. In Joppe aber war eine gewisse Jüngerin mit Namen Tabitha, was verdolmetscht heißt Dorkas. Diese war voll guter Werke und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als sie sie gewaschen hatten, legten sie sie auf den Obersaal. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus daselbst sei, 2 Männer zu ihm und baten: Zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn auf den Obersaal. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Leibröcke und Kleider, welche die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, stehe auf. Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend dar. Es wurde aber durch ganz Joppe hin kund, und viele glaubten an den Herrn. Es geschah aber, dass er viele Tage in Joppe blieb, bei einem gewissen Simon, einem Gerber. Ein gewisser Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, der dem Volke viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einem Gesicht ungefähr um die 9. Stunde des Tages offenbarlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Cornelius. Er aber sah ihn unverwandt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der Petrus zugenannt ist. Dieser herbergt bei einem gewissen Simon, einem Gerber, dessen Haus am Meere ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er 2 seiner Hausknechte und einen frommen Kriegsknecht von denen, die beständig bei ihm waren, und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Des folgenden Tages aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Entzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein gewisses Gefäß, gleich einem großen leinenen Tuche, herabkommen, an 4 Zipfeln, gebunden und auf die Erde herniedergelassen, in welchem allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde waren und das Gevögel des Himmels. Und eine Stimme geschah zu ihm: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wiederum geschah eine Stimme zum zweiten Male zu ihm: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Dieses aber geschah dreimal, und das Gefäß wurde alsbald hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch das Gesicht sein möchte, das er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, welche von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tore. Und da sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon, der Petrus zubenannt sei, daselbst herberge. Während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Stehe aber auf, geh hinab und ziehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr suchet. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommet? Sie aber sprachen: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Des folgenden Tages aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort, und etliche der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und des folgenden Tages kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Stehe auf, auch ich selbst bin ein Mensch. Und sich mit ihm unterredend, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisset, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grunde habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde, und um die 9. betete ich in meinem Hause. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleide und spricht: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen, der Petrus zubenannt ist. Dieser herbergt in dem Hause Simons, eines Gerbers am Meere. Der wird, wenn er hierher gekommen ist, zu dir reden. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott gegenwärtig, um alles zu hören, was dir von Gott befohlen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. Das Wort, welches er den Söhnen Israels gesandt hat, Frieden verkündigend durch Jesum Christum, dieser ist aller Herr, kennet ihr. Das Zeugnis, welches anfangen von Galiläa durch ganz Judäa hin ausgebreitet worden ist nach der Taufe, wie Johannes predigte. Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligen Geistern mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat, welchen sie auch umgebracht haben, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am 3. Tage auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volke, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden, in dem Namen des Herrn. Dann baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben.
Danke. Wir haben schon gesehen früher, dass die Apostelgeschichte in 6 Teile zerfällt. Und jedes Mal ist ein neuer Teil erkennbar an dem Refrain, der von Lukas plötzlich so eingeschoben wird, der allgemein auf das allgemeine Wachstum des Wortes Gottes, des Evangeliums und der Gemeinden hinweist. Das haben wir also hier in Kapitel 9, Vers 31, nachdem die Bekehrungsgeschichte und des Saulus beschrieben worden war und seine Zulassung in der Gemeinde in Jerusalem, finden wir plötzlich allgemein eben, so hatte denn die Versammlung durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden, wurde erbaut und wandelte in Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. Wir haben schon diesen Refrain gefunden in Kapitel 6, Vers 7. Auch ziemlich unvermittelt kommt plötzlich diese allgemeine Beschreibung. Bruno, liest du Vers 7 in Kapitel 6.
Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam.
Jawohl, dadurch wird der Einschnitt hier gekennzeichnet. Und dann, das nächste Mal, finden wir das wieder in Kapitel 12, Vers 24. Auch irgendwie unvermittelt, also nicht irgendwie aus dem Fluss der Geschichte heraus, kommt plötzlich diese allgemeine Feststellung, Kapitel 12, Vers 24. Ja.
Das Wort Gottes aber wuchs und vermehrte sich.
Jawohl. Immer der Hinweis auf das Wachsen und Vermehren. Also hier wird wieder ein neuer Teil abgeschlossen. So haben wir den ersten Teil, Kapitel 1 bis Kapitel 6, Vers 7. Den zweiten Teil, ab Kapitel 6, Vers 8 bis eben 9, Vers 31. Und jetzt der dritte Teil, 9, Vers 32 bis 12, Vers 24. Jedes Mal oder in jedem neuen Abschnitt bringt Lukas ein neues Thema. Das Thema im ersten Teil, das könnte man überschreiben mit das Evangelium, also das Zeugnis des Evangeliums und die Zukunftshoffnung Israels. Der zweite Teil war das Zeugnis des Evangeliums und das religiöse Zentrum in Jerusalem. Und das neue Thema hier, ab Kapitel 9, Vers 32, könnte man überschreiben mit das Zeugnis des Evangeliums und die Heiligkeit im Judentum. Also, mit den Fragen, zuerst die, was die Zukunft Israels anbetrifft, im ersten Teil, das gab gewisse Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten, wie hat Israel überhaupt noch eine Zukunft? Wird Gott in dieser Zeit Israel das Reich wiederherstellen? Und das wird eben im ersten Teil beantwortet. Und im zweiten Teil haben wir gesehen, was ist die Bedeutung des Tempels in Jerusalem, des Gottesdienstes dort im Verhältnis zum Evangelium und heute eben das Problem der jüdischen Heiligkeit, also des jüdischen Heiligkeitsbegriffs in Verbindung mit dem Evangelium. Ich werde dann später noch ein Blatt abgeben mit einer Übersicht über diese 6 Teile der Apostelgeschichte. Und dann werde ich auch zeigen, wie die einzelnen Abschnitte in jedem Teil symmetrisch angeordnet sind, in 2 Gruppen, wobei sich dann immer durch die parallelen Geschichten eine Spiegelung ergibt. Also ganz wunderbar konzipiert unter Inspiration. Also heute haben wir zunächst hier 2 Geschichten. Die Geschichte mit Aeneas und dann die Geschichte mit Tabitha. Was schon mal auffällt, wenn man nur so die Wörter anschaut in diesen kleinen Abschnitten, wie werden die Gläubigen genannt in Vers 32?
Heiligen.
Die Heiligen. Und im nächsten Abschnitt in Vers 41?
Auch die Heiligen.
Die Heiligen. Gut, man könnte denken, das ist ja nichts Besonderes. Es kommt ja so viel vor in der Bibel, dieser Ausdruck Heilige als Bezeichnung für die Erlösten. Also nicht für besonders heilig gesprochene Leute, sondern alle Erlösten werden in Gottes Wort als Heilige, geheiligt durch das Blut Christi, betrachtet. Aber in der Apostelgeschichte kommt dieser Ausdruck nur 4-mal vor. Und darum ist es dann schon ein bisschen auffällig, dass gerade in diesem Abschnitt da so nahe beieinander dieses Wort als Bezeichnung für die Gläubigen vorkommt. Und dann in Kapitel 10 haben wir bereits gesehen, in Verbindung mit der Geschichte von Cornelius, wie das Thema Reinheit und Heiligkeit eben ganz vordergründig seine Bedeutung hat. Wir haben gelesen in Kapitel 10, Vers 14, Petrus sollte da in der Vision Tiere essen. Und was sagt er? Also ich kann das nicht vereinbaren mit den jüdischen Heiligkeitsgesetzen, wenn ich jetzt das plötzlich esse. Also gemein, das ist also nicht geheiligt. Und unrein, das ist etwas, das noch stärker ist als gemein, das also sogar beschmutzt ist. Das geht nicht mit der Reinigkeit im Judentum zusammen. Gott sagt ihm allerdings, das, was ich gereinigt habe, das sollst du nicht als unrein oder als gemein, als unheilig betrachten. Vers 15, nicht wahr? Und dann ist auch bemerkenswert in Vers 22, diese Gesandtschaft von Cornelius, die sagt, wer hat die erklärt, wer sie, wer dem Cornelius eine Weisung gegeben hat, nämlich?
Ein heiliger Engel.
Ja, nicht irgendein Engel, sondern ein heiliger Engel. Sehen wir auch, dass es wirklich um das Thema der Heiligkeit geht. Und dann Vers 28, als Petrus in das Haus von Cornelius geht, sagt er, das ist eigentlich ein rechtes Problem, das dürfte ich eigentlich gar nicht nach jüdischen Gesetzen. Aber es ist mir jetzt klar, dass Gott keinen Menschen, Vers 28, gemein oder unrein bezeichnen, als gemein oder unrein bezeichnen soll. Und so können wir weiterfahren. Wir sehen also, dass es wirklich um dieses Thema geht. Und was dieser ganze Abschnitt auch zeigt, ist, dass das ein großes Problem beinhaltete. Die ganzen Vorstellungen über Heiligkeit im Judentum, gerade zum Beispiel nur schon in Verbindung mit den Speisegesetzen. Als der Herr Jesus den Missionsauftrag gegeben hat in Kapitel 1, Vers 8, 4-Punkte-Programm haben wir dem gesagt, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Man fragt sich manchmal, wie haben die Apostel sich das konkret vorgestellt damals, dass sie, sagen wir, bis an die Ende der Erde gehen würden und dabei noch die jüdischen Speisevorschriften beobachten könnten. Nicht? Und wir sehen nämlich schon, wie das Problem sogar schon im Land Israel beginnt, da mit der Missionierung der Nichtjuden mit bei Cornelius. Also, für ihn war das sogar ein Problem, wie kann ich überhaupt zu dem nach Hause gehen? Und stellt sich vor, wie haben sich die Apostel das vorgestellt, dass wir an das Ende der Erde gehen würden und dürften zu niemandem von diesen Heiden ins Haus gehen? Wie kann man Weltmission betreiben? Also das war eine echte Bremse am Anfang. Und hier wird gezeigt, wie dieses Problem wirklich, dieses echte Problem überwunden und gelöst werden musste. Ist bis dahin eine Frage?
In Vers 10
von Kapitel
eben,
10.
Ja, genau, da steht von dieser Entzückung.
Ja.
Was ist das, der Unterschied zwischen Entzückung, Vision, Traum? Wo liegt da der Unterschied? Oder ist das alles schlussendlich dasselbe?
Nein, eine Entzückung ist natürlich in dem Sinn anders als ein Traum. Also beim Traum, da hat der Prophet einen normalen Schlaf und plötzlich sieht er eben etwas. Das ist nicht so überraschend, weil wir alle gewohnt sind an Träume. Aber viel überraschender ist das, wenn jemand also im Wachzustand ist und plötzlich etwas sieht, das so real ist, wie wenn es wirklich geschehen würde. Aber es ist doch nicht real. Es ist etwas, das er sieht, und das ist der Zustand der Entzückung. Dass also Gott ihm, dem Propheten, etwas zeigt, dass er so real erlebt, wie wenn es geschehen würde, obwohl es nicht in der realen Welt geschieht.
Ich glaube auch bei der Entzückung, das ist ja auch ja was Angenehmes, was Erfreuliches.
Ja, das ist auch im deutschen Sprachgebrauch so. Ja. Nicht wahr? Da gibt es entzückende Dinge im Leben. Aber das hat die Bedeutung gewechselt. Es ist, der Ausdruck bezeichnet effektiv einen Zustand, wo jemand aus dem gewöhnlichen Leben herausgenommen wird und etwas sieht, das eben der normale Mensch nicht sehen kann.
Und dann der Unterschied zwischen eben Entzückung und Vision.
Ja, Vision heißt dann einfach das, was gesehen wird, das ist die Vision. Also gewissermaßen der Film, der gesehen wird. Ja, das kommt nicht drauf an. Ist in dem Sinne, das Wort Vision wird gebraucht für den Traum, als auch für die Erscheinung im Wachzustand. Das ist das, was einer sieht, das ist die Vision.
Können Sie da mal ein Beispiel angeben? Also, wo es zum Beispiel vorkommt,
wo
das Wort Vision.
Ja, zum Beispiel Jesaja 1, Vers 1. Wir haben nur ein deutsches Wort in unserer Übersetzung, weil Vision eigentlich ein lateinisches Wort ist. Lies mal Vers 1, Jesaja 1, Vers 1.
Das Gesicht, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen von Usia, Jotham, Ahas, Hiskia, den Königen von Juda.
Jawohl, da haben wir den Ausdruck Gesicht. Das hat also nichts mit dem Gesicht zu tun. das hebräische Wort heißt Chazon. Das kommt von dem Verb Chazah, sehen. Also etwas, das gesehen wird. Vision kommt, lateinisch kommt vom Verb videre, sehen. Also das, was jemand schaut, was jemand sieht. Und hier wird auch erklärt, das Gesicht, welches er geschaut hat. Er hat also Erscheinungen gesehen, die prophetischen Ereignisse vor sich gesehen, wie wenn sie schon geschehen würden, obwohl sie eben noch nicht stattgefunden haben. So eine Vorwegnahme, die aber bereits als Wirklichkeit für den Propheten im Moment gesehen hat.
Sie befinden auch in Apostelgeschichte 10, Vers 3.
Jawohl. Also hier haben wir das Gesicht und die Vision von Cornelius. Wobei man hier sagen könnte, da hat er dann nun wirklich eben einen Engel Gottes gesehen, der kommt. Das wird auch als Vision bezeichnet. Das war nun echt so. Aber für den normalen Menschen ist das gewöhnlich eben nicht sichtbar, ein Engel. Darum ist es als Gesicht bezeichnet.
Ja. Am Mittagstisch hatten wir uns gerade unterhalten, warum. Wissen wir heute nicht, wenn wir einen Engel beherbergt haben?
Nee, Entschuldigung, die Frage war anders. Die Schrift sagt, sie haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt und trotzdem zeigt uns die Schrift, dass sie das genau wussten, dass das Engel waren. Und das konnten wir uns nie erklären.
Sie wussten nicht.
Ja, also gut, ihr spielt ja an auf Hebräer 13, oder? Können das aufschlagen. Hebräer 13... Im Fall von Cornelius, er hat das sofort realisiert, dass das nicht ein gewöhnlicher Mensch war. Er war ja erschreckt darüber. Normalerweise erschrecken wir nicht, wenn irgendwelche Leute kommen. Und sein Gewand war ja auch glänzend, haben wir gelesen. Aber hier in Hebräer 13, Vers 1 und 2, lies mal, Reinhold.
Die Bruderliebe bleibe, der Gast, Freundschaft vergesset nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt.
Jawohl. Etliche, oder man kann auch übersetzen, gewisse. Also etliche weist eigentlich eher hin auf viele Leute. Das Wort kann aber auch bedeuten, gewisse Leute eben, haben das getan. Ja, das ist eine Anspielung zumindest auf zwei Geschichten im Alten Testament. Nämlich auf 1. Mose 18 und 1. Mose 19. 18, das ist die Geschichte, wo Abraham drei Männer beherbergt hat. Und 19, wo Lot zwei Männer beherbergt hat. Und in beiden Fällen, sowohl Abraham als Lot, haben diese Männer als ganz gewöhnliche Menschen betrachtet. Aber in der Rückschau mussten sie dann schlussendlich realisieren, beide, dass zwei davon waren Engel. Das heißt, die zwei, die zu Lot kamen, waren Engel. Und zwei der Besucher bei Abraham waren Engel. Und die dritte Person war Gott selbst in einer Menschengestalt. Aber eben, sie haben das ohne ihr Wissen gemacht. Die haben die ja so empfangen, wie wenn es normale Menschen waren. Sie sahen nicht furchterregend auf oder aus oder so. Der Hebräerbrief nimmt das auf, um zu sagen, der Gastfreundschaft vergesse nicht, weil das Wort Gastfreundschaft auf Griechisch, Philoxenia, heißt wörtlich Liebe zu Fremden. Er sagt vorher, die Bruderliebe bleibe, also die Liebe zu den Brüdern. Und dann sagt er, und zweitens, die Liebe zu Fremden vergesst nicht. Und als Beispiel, eben sowohl Abraham als Lot haben fremde Leute aufgenommen, und das waren sogar Engel, die haben das gar nicht gemerkt, diese Fremden. Und nachher zeigt der Vers 3, vergesst auch nicht die Liebe zu den Gefangenen. Und dann Vers 4 zeigt er, und passt auf, dass die Liebe in der Ehe gepflegt wird. Und so weiter. Es geht immer um verschiedene Arten von Liebe. Also, Gastfreundschaft hier, Liebe zu Fremden. Allerdings später das Wort, auch im Neuen Testament an anderen Stellen, auch den Sinn von Gastfreundschaft gegenüber Leuten, die man kennt. Also das Wort hat beide Bedeutungen. Aber hier deutlich die Liebe zu fremden Menschen. Und nun, wir sehen in der Bibel Fälle, wo Menschen Engel nicht erkannten, mindestens zunächst nicht, und dann Fälle, wo sie sofort realisierten, das ist ein Engel, wie bei Cornelius.
Und dann ist es aber keine Vision, oder? Sondern eher eine Begegnung.
Ja, also jetzt in interessanterweise wird also bei in Apostelgeschichte 10, Vers 3 wird das doch auch als eine Vision bezeichnet, wo ein Engel kommt, der normalerweise eben für Menschen nicht sichtbar sind, wird das doch als eine Vision bezeichnet, weil er mehr sah, als man normalerweise sieht.
Aber da in Daniel zum Beispiel, Daniel 7, ja, wo Daniel das, ja, Gesicht, ja, sieht, ja, das ist ja irgendwie was Schockierendes oder mehr Erschreckendes für ihn. Das kann man ja hier nicht sagen, als diese Entzückung jetzt über den Petrus kam.
Nein, bei Daniel 7, dort geht es übrigens konkret um Traumvision. Und Daniel ist so schockiert über die Botschaft, die Gott ihm da mitteilt. Mhm. Und weil er realisiert, dass hier die schrecklichsten Ereignisse für sein Volk vorausgesagt werden, nämlich die große Drangsalszeit. Und das erschüttert ihn dann so in der Vision. Das hat also mit Toronto-Effekt und so Zeugs gar nichts zu tun. Ja. Ja, bitte?
Ich würde wissen, was Kirchen für uns sind. Als die Wort sagt, Paul spricht mit den Tiere oder die Leute von anderen Ländern hier. Die Vision spricht mit den Leuten oder die Tiere zum Essen.
Ja, also jetzt bei Petrus, nicht?
Ja, Petrus,
ja. Ja, wir kommen jetzt gleich auf diese Vision dann auch mit den Tieren. Also er sah in der Vision, wie Tiere herunterkamen, nicht? Und das war wie wirklich für ihn. Darum wird das als eine Vision bezeichnet. Aber wir werden noch darauf kommen jetzt, was die Bedeutung ist. Ich wollte zuerst einmal einfach zeigen, was ist überhaupt das große Thema in diesem Abschnitt. Und jetzt wollen wir dann Abschnitt für Abschnitt durchgehen. Ja?
Ich habe jetzt einmal eine Frage. Ich selber hatte absolut so eine Traumvision, die war so klar, aber die kann nicht von Gott sein. Das war vor meiner Bekehrung eine Situation, die so klar war. Es war Brand um mich herum, ich habe mich selbst in die Haut gekniffen. Ich habe den Schmerz gemerkt, ich war in einem absolut wachen Zustand. Aber ich habe lange Zeit über diese Traumvision nachgedacht. Ich habe nie das irgendwo biblisch irgendwo auf den Punkt gebracht. Mhm. Und heute muss ich sagen, die war unmöglich von Gott.
Naja.
Weil es wirklich wieder die Schrift war. Gibt es, ist das auch normal? Berichtet uns die Bibel über solche Dinge oder?
Ja, wo der Lügengeist gesendet werden soll, um die anderen zu verwirren.
Ja, natürlich. Es gibt natürlich auch die falschen Visionen bei den falschen Propheten. Also es gibt nicht nur Visionen von Gott in der Bibel, sondern eben auch Visionen von Satan. Ja.
Roger, noch, jawohl, eine Frage. Ja. Kurz. Der Johannes in Offenbarung, jawohl, war im Geist, also, ja, Vision. Sah er die Wirklichkeit oder war er das nur Vorbilder? Aber, oder ist das, weil
sehr
Gott
gut,
ein Gott ist, der Anfang und das Ende verkündigt, sah er wirklich die wahre Zustand?
Also in
Offenbarung 21.
Jawohl. Johannes sieht ja zum Beispiel auch das tausendjährige Reich. Er sieht die Wiederkunft Christi. Das war alles noch nicht geschehen und trotzdem sieht er es. Also da hat er eher eine Vision, ein Gesicht von Dingen, die waren nicht wirklich geschehen. Wie jetzt zum Beispiel bei Cornelius, der Engel kam wirklich. Aber das war eben, das waren Bilder in Form, wie ein Film. Was er von Gott zu sehen bekam, aber das war eben nicht Wirklichkeit, sondern gewissermaßen Film von Gott.
Aber Offenbarung 21, ich sah, ja, eine neue Himmel und eine,
jawohl,
ist,
jawohl,
das die Wirklichkeit oder war das nur ein Vorbild?
Ja, Gott hat ihm natürlich diese Sicht gegeben, wie das sein wird, aber jetzt gibt es ja noch keinen neuen Himmel und neue Erde. Ja, aber er hat das gewissermaßen schon gesehen, ja?
Aber Gott sagt, ich verkünde das Anfängliche und jawohl, das Ende.
Jawohl.
Also Gott kann das.
Ja, klar.
Also ist das Wirklichkeit, was er sagt?
Ja, in dem Sinn schon.
Ja,
aber quasi vorweggenommene Wirklichkeit. Genau, jawohl, genau. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen präzisieren. Johannes sieht ja auch viele Dinge nur als Symbole, die aber dann in der Realisierung nicht so aussehen werden wie die Symbole, sondern die Erfüllung von diesen Symbolen. Ja, ja. Also in dem Sinn kann man sagen, wenn Johannes zum Beispiel sieht 24 Älteste, die um den Thron her anbeten, so sind das Symbolbilder, ja, ja, für alle Erlösten, die einmal um den Thron Gottes anbeten werden. Also, siehst, die Wirklichkeit wird dann doch anders aussehen, aber es war gewissermaßen als symbolischer Film, den er gesehen hat. Ja, genau. So, jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte 9, Vers 32 bis 35. Die Heilung des Aeneas. Also, wir haben gesehen, wie die Gläubigen da, wo Petrus hinkommt, sie werden bezeichnet als die Heiligen. Und da in Lydda, ist übrigens da, wo der, das ist Lod heute, das ist da, wo der Flugplatz von Tel Aviv ist, nicht? Das ein bisschen zu aktualisieren. Also da wohnte dieser Aeneas 8 Jahre bettlägerig, gelähmt. Und er ist gewissermaßen ein Bild für den Juden schlechthin im Judentum. Nämlich der Mensch hat aus sich selber heraus keine Kraft, das zu tun, was Gott in seinem Wort von uns verlangt. Das hat hoffentlich jeder von uns selber schon gemerkt. Wir sind alle gewissermaßen wie Aeneas von Natur aus lahm. Und jetzt kommt Petrus und sagt, Aeneas, Vers 34, Jesus der Christus, also Jesus der Messias, heilt dich. Und jetzt kann er aufstehen und kann herumlaufen, kann aktiv werden. Hier wird uns gezeigt, dass also im Judentum und in Verbindung mit all den Heiligkeitsgesetzen des Judentums, das gibt den Menschen keine Kraft, um das zu tun, was Gott sagt. Die Kraft kommt durch den Messias. Also, hier wird ja eigentlich der Gegensatz gezeigt, dass also die Kraft, wirklich gottgemäß zu leben, dazu braucht man den Erlöser, Jesus, den Messias, den Christus. Also ein ganz wichtiges Prinzip, wenn es um Heiligkeit im Judentum und Heiligkeit im Christentum geht. Und dann wird das noch stärker zum Ausdruck gebracht. Jetzt kommen wir wieder auf die Geschichte in Joppe. Wo ist Joppe heute?
Ja.
Jaffa, also das ist zusammengewachsen mit Tel Aviv. Diese Frau ist eigentlich genau das Gegenteil von Aeneas. Sie ist also voll guter Werke und Almosen. Und jetzt stirbt sie, wird krank, stirbt. Und dann wird sie auferweckt durch Petrus und kann wieder neu dienen. Das zeigt uns auch etwas ganz Neues von dieser Heiligkeit im Christentum. Im Judentum wurde eigentlich alles abgebrochen durch den Tod. Und im Christentum ist eigentlich durch den Herrn Jesus die Macht des Todes gebrochen. Und also unsere Fähigkeit, Gott zu dienen, ist nicht einmal nur auf die Zeit vor dem Tod beschränkt, sondern geht weiter. Das ist das, was durch den Herrn Jesus gekommen ist, der die Macht des Todes gebrochen hat. Also die Fähigkeit, Gott zu dienen, ist nicht beschränkt auf dieses Leben, sondern das Christentum, beziehungsweise das Kommen des Herrn Jesus macht es möglich, dass wir auch in Ewigkeit über die Auferstehung hinaus Gott dienen werden. Wo steht das zum Beispiel, dass wir ewig Gott dienen werden?
Offenbar aktiv.
Zum Beispiel ein Vers, Vers 5, oder? Meinst du den?
Jo, ich nehme es mal an.
Lies mal Offenbarung 22, Verse 3 bis 5. Wenn du aufstehst, versteht man es besser hinten.
Und keinerlei Fluch wird mir sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechten werden ihm dienen, und sie werden an sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein.
Und jetzt noch Vers 5.
Und Nacht wird nicht mehr sein, und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Lichte der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ja.
Ja, die Kinder fragen immer, ob wir noch arbeiten müssen im Himmel.
Ja.
Das gute Vers dafür.
Ganz klar, also von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, eine alte Schwester hat mir einmal voll Sorge gefragt, eben, ob das langweilig wird. Und habe ihr dann versichern können, dass es Aktivität gibt in Ewigkeit. Hier wird von den Knechten gesprochen, nicht? Werden ihm dienen, Vers 3. Und sie werden sogar nach Vers 5 herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also die Ansicht, es wird nur ein Herrschen geben während des tausendjährigen Reiches, stimmt nicht? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch über die neue Schöpfung. Aktivität. Aber jetzt Frage, wie verträgt sich das mit der Hoffnung in Hebräer 4? Also bleibt noch eine Sabbatruhe übrig für das Volk Gottes. Doch auch eine Hoffnung. Es gibt alte Geschwister, die sind nicht eben so wie diese, die ich erwähnt hatte. Die hat ein Temperament wie eine 20-Jährige. Aber die freuen sich doch einmal auf die Ruhe nach dem Kampf. Und dann kann man ihnen sagen, ja gut, es steht doch in Hebräer 4. Eben wir erwarten doch eine Sabbatruhe. Aber wie verträgt sich das zusammen?
Aber wurde nicht auch am Sabbat Opfer dargebracht und geschlachtet? Das war doch auch mit Arbeit verbunden. Ein Bild von dem, was dann in der Ewigkeit immer sein wird.
Also im Tempel war Aktivität nach wie vor. Ja, aber wo ist dann die Ruhe?
Von der Welt.
Schauen wir mal in Offenbarung 15, Vers 2 bis 3. Liest du gleich, Leo.
Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meere stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen.
Gut, bis dahin. Ja, man fragt sich, was ist das zu tun haben soll mit unserem Thema. Johannes sieht also in der Vision Menschen, nämlich Überwinder, am Meer, das wie Gläsern aussieht, wie aus Glas. Das ist also das Waschbecken vor dem himmlischen Tempel. Da stehen sie und singen mit ihren Harfen. Jetzt, Johannes war ein Jude und er war vertraut mit dem Gottesdienst in Jerusalem, im Tempel, im zweiten Tempel. Er realisierte sofort, was hier beschrieben ist, das ist Sabbat. Und zwar wurde nämlich immer zur Zeit des Herrn Jesus im Tempel am Sabbat das Lied Moses, 5. Mose 32, und das Lied des Lammes, 2. Mose 15, das ist das Lied nach dem Durchzug durch das Rote Meer, nach dem Passa-Lamm. Diese beiden Kapitel wurden gesungen jeden Sabbat im Tempel, bis ins Jahr 70. Das eine Lied beim Morgenbrandopfer und das andere beim Abendbrandopfer. Also es ist ganz eindeutig eine Sabbat-Situation. Die sind in die Sabbatruhe eingegangen, diese Überwinder. Und sie sind, das sind die Überwinder, die über die größte Versuchung Überwinder sein werden. Nämlich das Tier, das ist der kommende Führer, schrecklicher als Hitler wird er sein, der die ganze Welt zum Götzendienst verleiten will. Sie sind auch hier Überwinder über sein Bild, das ist gemeint sein Götzenbild. Jetzt sind sie da in der Herrlichkeit und alle Versuchung, alle Widerstand, alles, aller Gesellschaftsdruck, alles vorbei. Das ist die Sabbatruhe. Wirklich, wir werden nie mehr Versuchung erleben. Wir werden nie mehr all diese Unannehmlichkeiten des Lebens erleben. Das ist die Sabbatruhe. Aber es ist nicht Passivität, sondern Dienst für Gott in Ewigkeit. Ja.
Das heißt, die Sabbatruhe ist bis zum heutigen Tage immer noch gestört, weil immer noch Sünde in der Welt ist.
Jawohl.
Und so sagt auch der Jesus, mein Vater wirkt und ich wirke.
Jawohl.
Bis zu dem Tag, wo wir wirklich in diese Ruhe eingehen, wo diese Sünde dann nicht mehr sein wird.
Jawohl. Und wir haben keine Ruhe. Wir haben jeden Tag die Versuchung aus uns selbst heraus, aus der Sünde in uns. Wir haben jeden Tag die Versuchung von all dem, was von außen an uns herankommt, aber es lohnt sich jetzt Überwinder zu sein, die Ruhe kommt für das Volk Gottes. Aber Dienst für Gott bleibt, ja?
Dieses gläserne Meer, man hat dieses Becken vom Salomonischen Tempel auch Meer genannt.
Ja, 1. Könige 7, Vers 23.
Das ist also das gleiche Wort hier, oder?
Ja, das ist...
Denn ich habe hier schon mal eine Auslegung gehört, das ist das Völkermeer, was da mit Feuer, also mit Gericht gemischt wird und die stehen jetzt da und haben überwunden.
Nein, also das in 1. Könige selbstverständlich ist das Hebräisch und hier ist es ein griechisches Wort, nicht? Aber das entsprechende Wort für... Ja, das in der Septuaginta auch dafür.
Und gläsern, also dass das Becken aus Glas ist, dass man reinschaut, während es ja...
Nein, es war nicht aus Glas. Es heißt ja wie ein gläsernes Meer. Damals in der Stiftshütte war es ja aus Kupfer. Das heißt Kupferlegierung, Bronze. Und es war hergestellt aus den Spiegeln der Frauen. Man hatte ja keine Glasspiegel. Aber so fein gearbeitete Bronze, dass es eben spiegelte. Und das Vollkommene, das Original im Tempel im Himmel, das ist so perfekt, dass es eben aussieht wirklich wie Glas. Das ist der Punkt. Das hebräische Wort Yam heißt eben Meer im Sinn von Ozean, aber auch Auffangbecken. Das wird zum Beispiel gebraucht für Behälter für Öl und Mehl.
Ja, das gibt natürlich dann einen ganz anderen Sinn.
Ja, klar.
Aber da habe ich Fragen, ob das noch dazu gehört. Die zwei Stellen, dass am Tempel kein Meisel gehört werden durfte beim Bau, soll die Stille verlangte Gott. Und dass doch vom Lobgesang die Schwellen der Grundfesten bebten nachher im Tempel später. Also ja. Einmal auf der einen Seite die totale Ruhe, auf der anderen Seite ein schier unerträglicher Lärm. Das Lob war so stark, dass das Haus zitterte.
Gut, aber trotzdem ist ein Unterschied zwischen Musik und Hammerschlägen. Und also das war. das Lob war zwar laut, aber wenn Musik schön ist, dann empfinden wir sie, auch wenn sie eine gewisse Lautstärke bekommt, ja, immer noch als angenehm. Aber Hammerschläge.
Ich habe das nicht als einen Gegensatz gesehen, sondern als Ergänzung, dass diese Musik, dieser laute Gesang eben gerade in der Ruhe dargebracht
wird. Ja.
Dazu musste es ruhig sein.
Jawohl, genau.
So meine ich.
Ja. Also das war aus Ehrfurcht vor dem Heiligen, dass die Steine auswärts bearbeitet wurden. Gut, also Tabitha öffnet uns eine große Perspektive. Dienst für Gott heute, aber Dienst für Gott auch über den Tod hinaus in Ewigkeit. Und das zeigt uns eben, Gott ist nicht ein statischer Gott, wie viele sich ihn vorstellen. Er wird genannt in der Offenbarung, als Umschreibung des Namens Yahweh, der Ewige. Wird er umschrieben, der da war und der da ist und
der da kommt.
Der da kommt, nicht der da sein wird. Der da kommt. Ein Gott, der aktiv eingreift, nicht einfach statisch ist. Und sein Thron, sowohl in Hesekiel 1 als auch in Daniel 7 hat was?
Räder.
Also Gott, Gottes Thron ist nicht statisch, sondern Gott ist ein aktiver Gott und so hat er für uns ein Programm für die Ewigkeit. Also Langeweile können wir vergessen.
Ich bin immer noch bei der Ruhe. Mhm. Der Herr Jesus sagt, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid.
Ja.
So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ist das etwas Gegenwärtiges oder etwas Zukünftiges, diese Ruhe? Ich empfinde, dass es sowohl als auch der Normalzustand eines Gläubigen sein sollte.
Ja, dort ist es eine die Vorwegnahme der zukünftigen Sabbatruhe. Denn eben die mühseligen und beladen, die also ohne den Herrn durchs Leben gehen, werden gerufen, diese Dinge abzuladen und damit eben schon jetzt einen Vorgeschmack der zukünftigen Sabbatruhe zu erleben. Also die Ruhe, dieser innere Frieden, den wir in dieser Welt haben dürfen, trotz der widerlichen Umstände, das ist die Vorwegnahme der Sabbatruhe, aber es wird dann eben zukünftig eine ewige Sabbatruhe geben. Und interessant, die Stelle, die du anführst, Matthäus 11, Vers 28, ist also gerade vor Kapitel 12. Und da kommen zwei Abschnitte über den Sabbat, wo der Herr dann auch erklärt, dass er, der Sohn des Menschen, Herr des Sabbats ist. Also das geht wirklich um den Sabbat, diese Ruhe. Wo der Herr zeigt, wenn auch das Judentum gar keine echte Sabbatruhe kennt, ich kann dem Glaubenden, der zu mir kommt, schon jetzt Sabbatruhe ins Herz geben.
Hm. Bitte, wo steht es, dass der Thron Räder hat? Im Daniel oder Ezekiel?
Ezekiel 1 und Daniel 7. Ja, jetzt machen wir Pause. Also wir haben in Verbindung mit Tabitha gesehen, dass der Dienst für Gott auch in der Sabbatruhe, die für das Volk Gottes bleibt, dass der Dienst für Gott da eine Fortsetzung finden wird in Ewigkeit. Und mich dünkt das zwei sehr wichtige Abschnitte in Verbindung mit dem Thema Heiligkeit, jüdisch und christlich, weil es uns zeigt, dass wahre christliche Heiligkeit ist keine Gelähmtheit. Eneas wird von dem Lahmsein geheilt. Und auch bei Tabitha sehen wir, wahre christliche Heiligkeit ist Aktivität. Guten Werken und Almosen. Aktivität, die bleiben wird für die Ewigkeit. Und vielleicht noch in Verbindung mit der Ewigkeit ein Vers aus Epheser 2. Uns gezeigt wird, was Gott mit uns vorhat. Epheser 2, Verse 6 und 7. Ich sage die Stellen auch auf Englisch. Ephesians 2, Verses 6 und 7. Damit unsere Freunde, die Englisch sprechen, folgen können. Ja, Reinhold, liest du mal.
Und hat uns mit auferweckt. Vers 6.
Ja, ist gut.
Und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese, in Christo Jesu.
Jawohl. Also, hier wird gesprochen, was Gott vorhat in den kommenden Zeitaltern. Wir finden im Neuen Testament den Ausdruck, das kommende Zeitalter. Was ist das? Ja, das tausendjährige Reich, das Reich, die Königsherrschaft des Messias. Auch im Judentum hat man das sogenannte, ein bekannter, allgemein üblicher Ausdruck, das kommende Zeitalter. Und hier spricht der Apostel Paulus von den kommenden Zeitaltern. Das geht hinaus über das tausendjährige Reich in die Ewigkeit und zeigt uns, dass Gott aber verschiedene Zeitalter noch vorhat. Und in diesen kommenden ewigen Zeitaltern wird er dann, also Zeitaltern, die in alle Ewigkeit fortgesetzt werden, da wird Gott seinen überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweisen. Das zeigt uns einfach, Gott hat ein Programm für die Ewigkeit. Also ewige Ruhe und ewige Aktivität. Das gehört zusammen.
Okay.
Ja.
Kannst du noch was dazu erklären, warum jetzt an so einer Stelle wie hier Zeitalter übersetzt wird und an anderen Stellen Ewigkeit für dasselbe griechische Wort?
Ach so, ja. Es ist das Wort Aion im Griechischen. Das bedeutet eine bestimmter Zeitabschnitt, wo auch bestimmte Regeln gelten. Da gibt es aber daneben das Wörtchen Aionios, das 70 Mal vorkommt im Neuen Testament. Das ist also ein Adjektiv. Und das heißt nun wirklich ewig, nicht im Sinn von Zeitalter. Ewig. Und so wird das dann auch übersetzt, korrekt, zum Beispiel in 2. Korinther 4. Die Stelle muss man griffbereit haben, wenn Leute sagen, eben ewige Verdammnis, das gibt es gar nicht, denn das Wort ewig heißt gar nicht ewig. Marcel, liest du 2. Korinther 4, Vers 17.
Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig.
Jawohl, hier haben wir das Wort ewig, Vers 18. Das heißt also Aionios, nicht Aion, Zeitalter. Sondern Aionios, ewig, als Adjektiv. Und hier ist es ein Gegensatz zu welchem Adjektiv? Zu welchem Eigenschaftswort?
Zeitlich.
Zeitlich. In der Sprachwissenschaft nennt man so etwas eine Opposition, eine Gegenüberstellung. Und dadurch können Bedeutungen von Wörtern klar herausgearbeitet werden. Also Aionios, wenn wir nicht wüssten, was das bedeutet, hier wird klar, es ist das Gegenteil von zeitlich.
Was steht für zeitlich im Urtext, bitte?
Hier haben wir das Wort Proskairos für eine Zeit, wörtlich, also zeitlich. Das macht deutlich, also ewig heißt ewig, es ist eben nicht zeitlich. Aber in Verbindung mit Aion kommt dann noch der Ausdruck vor, in die Zeitalter der Zeitalter. Das ist der Ausdruck in Offenbarung 22, Vers 5. Wo wir gelesen haben, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da finden wir das Wort Aion, Zeitalter. Aber in einer ganz bestimmten, Ausdrucksweise. Also der Ausdruck wörtlich in die Zeitalter der Zeitalter. Eistus Aionas ton Aionon. Das ist ein fester, ein fester Ausdruck, der eben bedeutet ewig, 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 ewig. Also das Wort Aion an sich bedeutet Zeitalter, aber in bestimmten festen Redewendungen bedeutet es dann ewig. Also der Ausdruck in die Zeitalter der Zeitalter meint nie etwas Begrenztes, sondern meint immer Ewigkeit im absoluten Sinn. Und das ist eben das Wesen der Sprache. Sprachen sind nicht nur ausgebaut aus einzelnen Wörtern, sondern ein Wort kann in bestimmten Redewendungen eine ganz bestimmte andere Bedeutung bekommen. Ein Beispiel, wenn man im Englischen sagt, es regnet Katzen und Hunde, das sagt überhaupt nichts auf Deutsch. Aber es ist, hier wird das Wort Hund und Katz wird da in einer bestimmten Redewendung gebraucht und das bedeutet dann auf Deutsch, es regnete, es goss aus Kübeln, oder? Sagen wir in Deutschland so. Oder in Strömen, ja. Also nur, dass man da ein bisschen besser versteht. Ja, jetzt gehen wir zurück zur Apostelgeschichte. Jetzt Kapitel 10 mit Cornelius. Wir haben gesehen, wie Lukas uns drei Porträts gibt von Bekehrungen. Wir haben in Kapitel 8 gefunden die Bekehrung des Äthiopiers, Kapitel 9 die Bekehrung des Saulus und hier nun die Bekehrungsgeschichte von Cornelius. Wir haben schon früher gesehen, der Äthiopier, ein schwarzer Mensch, war ein Nachkomme von Ham. Saulus war ein Nachkomme, als Jude ein Nachkomme von Sem. Und Japhets Nachkomme finden wir repräsentiert durch Cornelius. Also diese drei Porträts zeigen uns die drei Söhne Noahs. Und damit will uns eben Lukas zeigen, dass die Gnade Gottes sich nicht auf ein Volk beschränkt, sondern universell ausgehen will zu allen Völkern und Sprachen. Afrikaner sind besonders angesprochen durch Kapitel 8, Juden durch Kapitel 9 und Europäer eben durch die Geschichte von Cornelius. Denn die europäischen Völker sind hauptsächlich wesentlich Nachkommen von Japhet. Gut, und jetzt sehen wir, wie Petrus das Evangelium zu einem Europäer bringt. Aber da gibt es eine große Vorbereitung für Petrus. Er musste da eine Vision bekommen, eine ganz außergewöhnliche Sicht von Gott her. Und zwar, wenn wir uns vorstellen würden, Petrus wäre da irgendwo auf der Straße gewesen, dann kommt Cornelius vorbei und sagt, Herr Petrus, können Sie mal zu uns kommen und in unserem Hauskreis predigen? Er sagt vielleicht, ja. Und dann sagt er, ja, natürlich, hätte Cornelius vielleicht gesagt, ja, ich verstehe schon, als Apostel hat man natürlich eine volle Agenda, nicht wahr? Aber ich meine, es muss ja nicht sofort jetzt sein, aber vielleicht sagen wir, können ja planen in 5 Monaten. Petrus hätte gesagt, ja, wissen Sie, ja. Wissen Sie, wir sind wirklich alles interessierte Leute, die da zuhören würden. Bis Petrus dann sagt, ja, wissen Sie, ich habe ein Problem, ich kann nicht zu einem nicht-jüdischen Menschen ins Haus gehen. Das war wirklich eine Bremse, um das Evangelium so hinauszutragen, über das jüdische Lager hinaus. Und diese Bremse musste hier überwunden werden. Und das Problem, was wir hier haben, das ist jemand, der durch sein Gewissen irgendwie gefangen war, um nicht weiterzugehen. Obwohl der Auftrag des Herrn war ja klar, bis an die Enden der Erde. Und Petrus, ja, er möchte den Willen des Herrn tun. Und trotzdem hat er irgendwie in seinem Denken eine Barriere und er kann mit gutem Gewissen, hätte er das nicht überwinden können, hätte nicht zu Cornelius gehen können. Also das ist ein Problem übrigens, das Christen auch im 20. Jahrhundert noch kennen. Eben, dass man irgendwie in etwas gefangen ist. Eigentlich wüsste man, ja, irgendwie muss es schon richtig sein, das und das. Aber ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich das tun würde. Komisch. Und der Herr versteht dieses Problem und deshalb gibt er sich so große Mühe, um Petrus, um diesen Konflikt überwinden zu können, damit er nicht mit einem schlechten Gewissen in das Haus von Cornelius geht, sondern dass diese Barriere zuerst eben wirklich verständlich überwunden werden kann. Und was sieht also Petrus in der Vision? Ja? Was sieht er?
Den Himmel geöffnet.
Jawohl, etwas ganz Besonderes. Nicht der Himmel wurde geöffnet, sondern er sah den Himmel geöffnet. Das sehen wir normalerweise auch nicht, das ist eine Vision. Wenn man zum Himmel hinaufschaut, sieht man nicht, dass der Himmel offen ist. Aber das ist die geistliche Realität seit dem Kreuz von Golgatha, dass der Himmel offen steht. Wie in dem Lied, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft, geblutet, darum. Also Johannes sieht, Petrus sieht diese neue Situation seit dem Kreuz von Golgatha. Und dann kommt etwas aus dem Himmel heraus, nämlich
ein gewisses Gefäß.
Ja, übrigens die Übersetzung Gefäß, ein Gefäß, das aussieht wie ein leinenes Tuch, das ist eigenartig, nicht? Wer hat eine andere Übersetzung, wo das anders übersetzt ist? Wie steht das in einer anderen Übersetzung? Hat niemand eine andere Übersetzung da? Steht auch Gefäß? Revidierte?
Gefäß gleich einem, ja, revidierte.
Komisch. Also das griechische Wort heißt Gefäß oder überhaupt irgendein Ding, irgendein Etwas. Das kann also ganz allgemein irgendein Gegenstand bezeichnen oder auch ein Gefäß. Also kam ein gewisses Etwas oder ein gewisser Gegenstand herab, gleich einem großen Leinentuch. Also Petrus sieht nichts anderes als so etwas wie ein Tischtuch. Und darauf gab es was? Und?
Gevögel des Himmels.
Jawohl. Also, gewissermaßen von allen Sorten Tieren, wie sie ursprünglich wo waren. Diese vierfüßigen, kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Fische sind keine dabei. Wo finden wir die zum ersten Mal so beieinander in der Bibel?
Schöpfung.
Ja, aber dort haben wir auch die Fische.
Ach so. In der Arche?
Ja, in der Geschichte der Arche. Das führt uns eigentlich zurück. Das ist eine Anspielung auf 1. Mose 6 mit der Geschichte der Sintflut. Weil alle diese Tiere, außer den Fischen, die brauchen ja nicht in die Arche zu gehen, alle diese Tiere kamen in die rettende Arche hinein und wurden vor dem Gericht Gottes verschont. Das heißt, von all diesen Tieren eine Auswahl, nicht? Gewöhnlich ein paar. Bei den reinen Tieren waren es 7. Gut. Und das ist also schon mal auffällig. Noah hatte also reine und unreine Tiere in der Arche, oder? Wird ausdrücklich gesagt, denn von den reinen Tieren, da brachte jeder ein Opfer dar nach der Sintflut. Gott hat also damals von allen Arten Tieren Lebewesen gerettet, ob rein oder unrein. Und jetzt sieht plötzlich Petrus all diese Tiere und jetzt soll er essen. Nein, geht nicht. Für einen Juden gehen nur reine Tiere für den Speisezettel. Welche Tiere waren rein? Lamm oder Rind?
Zum Beispiel Wiederkäuer mit gespaltenen Hufen.
Jawohl, das war ein wichtiges Kriterium. Also für Säugetiere.
Oder für Wiederkäuer. Schwimmhäuten.
Fische.
Fische.
Vögel. Nein, ich sage Vögel. Ich denke die Taube. Die Taube zum Beispiel. Als reines Tier. Das war ja diese Schwimmhaut dazwischen.
Ja.
Ein ganz wichtiges Merkmal.
Aber es wird ja speziell gesagt, bei den Vögeln, wird ja in 3. Mose 11 wird das Thema behandelt, der reinen und unreinen Tiere. Dort wird wird den Vögeln einfach eine große Liste gemacht von den unreinen Vögeln. Und man sieht, das sind Raubvögel, wie Adler.
Unrein.
Und dann Aasfresser, wie Geier. Und Nachtvögel, wie Eulen. Das sind die unreinen Vögel. Also Hühnerfleisch darf man essen. Also darf man essen als Jude. Aber dann das mit den Flossfäden, das wird ausdrücklich gesagt dann bei den Fischen. Und dann werden noch gewisse weitere...
Schuppenpanzer?
Jawohl, und Flossenfedern. Flossfedern, jawohl.
Die darf man essen.
Die durfte man essen nach dem Gesetz. Jetzt aber sagt also Petrus, nein, ich kann natürlich nur das essen. Und hier sehen wir ein eigentümliches Phänomen. Gott sagt ihm, isst das. Und er ist, wie man im Französischen sagt, plus royaliste que le roi. Was heißt das?
Königlicher als der König.
Ja. Ja, päpstlicher als der Papst, aber das mit dem König gefällt mir besser. Aber das ist ein menschliches Problem, das wir auch im 20. Jahrhundert noch kennen, dass man in gewissen Dingen noch genauer sein will als der Herr selbst. Wenn der Herr sagt, mach das, dann sagt er, das kann ich nicht. Und dann erklärt ihm aber Gott etwas ganz Wichtiges in Vers 15. Nämlich?
Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein.
Jawohl. Oder was Gott gereinigt hat, das betrachte du nicht als etwas Gemeines oder Unreines. Also Gott zeigt ihm, ich kann eben auch die ehemals unreinen Tiere kann ich als rein erklären. Gott konnte das Gesetz geben, mit dieser Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren, aber er selber kann das auch wieder umkehren. Das ist seine Sache. Und jetzt zeigt er dem Petrus, ja gut, was einmal unrein war, ich kann das jetzt als rein. Ich kann das rein machen. Und Petrus versteht dann schon sehr bald, auf wen wiesen die unreinen Tiere hin?
Auf die Nationen.
Auf die Nichtjuden, genau. Auf die Nationen. Und die reinen Tiere weisen hin auf die Juden. Aber in der Arche waren eben alle Tiere. Und die Arche ist ein deutliches Bild von dem Herrn Jesus. Es gab einen Ausweg, um vor dem Gericht verschont zu werden, wenn man durch die Türe einging, durch die eine Türe in die Arche. Und dann wurde die Arche geschlossen und alle, die in der Arche waren, wurden gerettet. Ein Bild davon, dass alle, die heute in Christus sind, nicht mehr in das Gericht Gottes kommen. Römer 8, Vers 1. Deshalb ist keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. In der Arche. Reine und unreine Tiere. Also, wir sehen, wie da ein großer heißgeschichtlicher Bogen gespannt wird von der Sintflutgeschichte jetzt zum Anfang der Missionsgeschichte.
Ich bin noch bei Vers 3. Und zwar steht da, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam, eben zu Cornelius.
Ja.
Und zu ihm sagte Cornelius, er aber sah ihn unverwandt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist Herr?
Wer ist jetzt dieser Engel? Ist er jetzt ein Engel oder ist er der Herr selbst?
Nein, Engel werden normalerweise mit Herr angesprochen. So wie auch zum Beispiel Zacharia, man kann das nachlesen für sich, Zacharia 4. Zacharia sieht in der Nachtvision einen siebenarmigen goldenen Leuchter. Der Engel fragt ihn, weißt du, was das ist? Sagt er, nein, mein Herr. Lo, Adoni. So spricht man heute auch auf Hebräisch, spricht man jeden Menschen so an.
Also ist
mit Adon, Herr. Das ist also das gleiche wie französisch Monsieur. Das hat also nichts damit zu tun, dass das der Herr Jesus wäre, in dem Sinn. Sondern Herr als Höflichkeitsanrede.
Ja. Im Hebräerbrief
dass die Engel ja ausgesandt sind, sie sind dienstbare Geister zum Heil für jeden.
Jawohl.
Dass wir hier sehen, dass dieser Engel diesen Dienst jetzt eigentlich getan hat an Cornelius.
Jawohl, wir können die Stelle gleich lesen, ja.
Zu dem Cornelius hätte ich noch eine Frage. Da steht, er war fromm und gottesfürchtig, aber der war ja ein Heide.
Ja.
Heißt es, dass der sich dem jüdischen Glauben irgendwie angeschlossen hat oder das übernommen hat, weil er da in Israel stationiert war?
Jawohl, er war also gottesfürchtig. Das heißt, er hat sich dem Judentum angenähert, ohne einen Übertritt zu machen. Der Heide, der Jude geworden war, den bezeichnet man als Proselyten. Das war er noch nicht. Also er stand gewissermaßen am Eingang, aber er kannte, dass der Gott Israels der allein wahre Gott
und hat ist. Ja auch zu ihm gebetet.
Genau. Und hat auch sich aktiv ein gerechtes Leben geführt. Also wir können sagen, ein Mensch, der war vollständig vorbereitet. Und insofern hat das Judentum eine große Vorarbeit geleistet für die Weltmission. Denn zur Zeit des ersten Jahrhunderts gab es Synagogen nicht nur in Israel, sondern eigentlich in der ganzen Mittelmeerwelt verstreut. Und durch diese Synagogen wurden unzählige Heiden konfrontiert mit dem Glauben an einen einzigen Gott, den man nicht darstellt.
Die durften ja aber nicht rein in die Synagogen, oder? Die Heiden in anderen Ländern.
Doch, doch.
Öffentlich so mit teilnehmen da?
Ja, teilnehmen am Gottesdienst, aber dass sie dabei sein durften und solche, die ein Interesse hatten, zu hören, ja?
Dürften rein.
Ist ja bei uns auch öffentlich. Zugang zur Synagoge. Aber das führt eben dazu, weil man auch damals die Septuaginta hatte, also die Übersetzung des Alten Testamentes auf Griechisch, seit dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und so bekam eben die Heiden Zugang zum Alten Testament, und das war eine ganz wesentliche Vorbereitung für das Evangelium dann. Das gehört mit dazu, wo es heißt in Galater 4, in der Luther-Übersetzung, als die Zeit erfüllt war. Das sandte Gott seinen Sohn. War wirklich bereit, zubereitet die Zeit, als der Sohn Gottes dann kam.
Vielleicht auch interessant zu sehen, dass er trotzdem nicht in den Himmel gekommen wäre, trotzdem, dass er fromm war und gottesfürchtig und dem Volke viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Das hätte ihn immer noch nicht gerettet.
Du meinst, weil
wenn er damals gestorben wäre, so in diesem Zustand, wäre er eigentlich nicht zu der Schade erlöst, dann könnte man ihn trotzdem nicht zählen.
Du meinst, weil ihm gesagt wird, der wird Worte zu dir reden, wodurch du errettet wirst.
Ja.
Gut, wobei man allerdings bedenken muss, dass das Wort erretten oftmals noch mehr bedeutet, als nur gerade nicht in die Hölle kommen. Sondern dass mit erretten auch die Annahme des vollen Evangeliums verbunden ist. Und in diesem Sinn wird zum Schluss davon gesprochen, dass die Taufe errettet. Aber nicht für den Himmel, sondern es geht darum, dass man allen Fesseln dieser Welt entflieht und die volle Wahrheit des Evangeliums annehmen kann.
Ja, aber im Zusammenhang hätte ich gern noch gewusst, wie man dann unseren Vers 35 verstehen muss. Das könnte doch über alles weit hinausgehen, was mit dem Judentum zusammenhängt.
Ja.
Dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, der ist ihm angenehm.
Jawohl, genau. Das würde also schon zeigen, dass gewissermaßen Cornelius doch schon auf dem Boden war von einem, wie ein gläubiger Jude im Alten Testament. Aber er brauchte noch mehr das volle Evangelium, um zur Versammlung Gottes.
Das war eigentlich der Buße würdige Frucht, kann man sagen.
Ja.
Reif eigentlich, um dann dieses volle Evangelium zu empfangen.
Jawohl, jawohl. Also er war voll vorbereitet, aber er war noch nicht ein Christ. Und damit gehört er nicht zur Versammlung Gottes.
Aber er war wiedergeboren.
Das könnte man so sagen, ja.
Aber wie mit dem, wie heißt er da, der Kämmerer von Äthiopien? Genau der gleiche Fall.
Ja, falls er auch seine Schuld bekannt hat. Dort wird es nicht so deutlich gesagt, eben, dass er selber Gott... Das zeigt, dass er eben wirklich mit dem Gott Israels in Verbindung kommen wollte. Also wäre durchaus möglich. Man kann es weniger deutlich sehen wie bei Cornelius. Aber auch dort, das Judentum hat ihn den Äthiopier vorbereitet. Und dann kam die volle rettende Botschaft.
Also ich bleibe dabei, dass Cornelius nicht wiedergeboren war. Trotz seinen guten Werken und Almosen und seinen vielen Gebeten. Errettet war er erst wiedergeboren, als er wirklich diese Botschaft glaubte, diese Botschaft annahm und so viel der Heilige Geist auf ihn. Das Zeichen, dass er wirklich von neuem geboren war. Und zwar erst, nachdem er diese Botschaft angenommen hat.
Gut, wir werden noch ausführlicher auf dieses Problem kommen bei Apostelgeschichte 19 mit diesen 12 Jüngern von Johannes. Die hatten Buße getan, waren getauft worden von Johannes, aber hatten den Heiligen Geist nicht bekommen. Und dann musste Paulus ihnen noch mehr erklären, eben das ganze Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Die waren also effektiv in der Situation wie ein gläubiger Jude im Alten Testament. David war zum Beispiel ein solcher, nicht? War er errettet oder nicht? War er wiedergeboren oder nicht, David? Also bei ihm können wir das mit Sicherheit sagen, bei David, oder? Aber er war natürlich nicht auf diesem Boden, wo dann in der Apostelgeschichte jemand kommen konnte, wenn er das Evangelium von dem gestorbenen und auferstandenen Herrn hörte und für sich annahm. Dann wurde er auch mit dem Heiligen Geist versiegelt.
Ist denn der Begriff Wiedergeburt nicht ein rein neutestamentlicher? Kann man denn im Alten Testament von Gläubigen wie der David schon von Wiedergeburt sprechen?
Ja, und zwar aus dem Grund, es war sogar so bekannt, dass der Herr sagt zu Nikodemus, der großen Rabbiner im ersten Jahrhundert, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht, wo sie über Wiedergeburt sprechen. Und natürlich war das bekannt zum Beispiel aus Hesekiel. Hesekiel 36. Vers 24 bis 27. Bruno, liest du wieder mal?
Vers 24
schon.
Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch springen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinigkeiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahret und tut.
Jawohl. Also, hier wird die Zukunft, die nationale Zukunftshoffnung Israels gezeigt. Das Volk Israel wird gesammelt werden aus allen Völkern. Das ist bereits sichtbar, überdeutlich. Und dann kommt noch eine Phase, wo es zu einer nationalen Wiedergeburt kommen wird. Also, sie werden gereinigt werden, bekommen ein neues Herz, einen neuen Geist und Gott wird seinen Geist in ihr Inneres geben.
Das schon. Aber das ist ja eine Schau.
Für die Zukunft.
Ja, also auch wieder neutestamentlich könnte man sagen. Kann man jetzt aber einfach sagen, dass der gläubige David, der gottesfürchtige Mann, wiedergeboren war im neutestamentlichen Sinn?
Ja, in dem Sinn, dass das, was hier als Hoffnung für Israel als Nation gemacht wird in der Zukunft, das hat der einzelne Gläubige bereits im Alten Testament erleben können. So. Vorwegnehmend. Und genauso wie sie Vergebung der Schuld bekommen konnten, wenn das Bekenntnis echt war. Der Einzelne hatte die Vergebung vor Gott, aber national wird das erst einmal kommen in der Zukunft. Also darum, ich hatte die Stelle angeführt, um zu zeigen, dass das Wissen um das Phänomen Wiedergeburt, neues Herz, das war im Judentum jedenfalls da und gewissermaßen eine Vorwegnahme hatte jeder Einzelne, der im Judentum wirklich umgekehrt war und von Herzen seine Sünden bekannt hatte.
Ja? Also neutestamentlich können wir doch sagen, dass wenn einer nicht von Neuem geboren wird, das Reich Gottes nicht sehen kann. Und wiedergeboren wird er erst dann, wenn er vom Heiligen Geist wirklich versiegelt ist. Das ist eigentlich der Begriff, wie wir heute Wiedergeburt verstehen. Also neutestamentlich, dass wir zu dieser Haushaltung, zu der Gemeinde Jesu gehören. Das heißt, zu diesem Leib, wobei er das verherrlichte Haupt ist. Es ist einfach eine ganz andere Haushaltung wie ein alttestamentlicher. Sprich, Johannes der Täufer. Jawohl. Er wird der Kleinste im Reich der Himmel größer sein als Johannes der Täufer, sagt der Herr Jesus. Also eine völlig ganz andere Haushaltung. Aber wenn wir von Wiedergeburt reden, im neutestamentlichen Sinne bedeutet es die Buße zu Gott und den Glauben an Jesus Christus. Und das haben wir hier in allen drei Punkten, ob Kapitel 8, 9 oder 10, vor uns.
Jawohl, tatsächlich also,
der Glaube an den Herrn Jesus Christus.
Dann fällt Wiedergeburt und Versiegelung zusammen. Wenn du normalerweise das Evangelium weitergibst, jemand kommt zum Glauben, dann fällt das zusammen. Aber wir finden in der Apostelgeschichte eben, besonders in Kapitel 19, Menschen, die sind absolut alttestamentlich gläubig, aber noch nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dort fällt das auseinander.
Ja, aber da sehen wir ja besonders die Weisheit Gottes im 19. Kapitel, wo man erkennen kann, dass wir wirklich alle eins sind in Christo Jesu. Dass es nicht heißt, wir haben dasselbe wie ihr auch, also wir können weiterhin in Unfrieden bleiben. Da sieht man wirklich die Weisheit Gottes, um wirklich diese Samariter mit den Gläubigen zusammenzuführen unter ein Haupt.
Nein, denke, du meinst Apostelgeschichte 8, ich meine 19. Weißt du, das waren diese Johannes-Jünger, die gläubig waren, aber noch nicht den Heiligen Geist.
Noch nicht versiegelt.
Ja. Und zwar, weil sie noch gar nichts gehört hatten von dem Evangelium.
Waren das nicht die Samariter?
Nein. Schlag mal auf, Apostelgeschichte 19. Das mit den Samaritern haben wir in Kapitel 8 durchgenommen, nicht?
Ja, genau.
Und hier finden wir, lies mal Vers 1 und 2.
Und es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand etliche Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid?
Also sie waren gläubig.
Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagen, auf die Taufe Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volke sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm käme. Das ist an Jesum. Als sie aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten.
Dann noch Vers 7, es waren?
Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer.
Jawohl. Also hier ist eben diese interessante Situation, gläubige Menschen, die nicht versiegelt sind, aber die hatten das Evangelium vom Kreuz gar noch nicht gehört. Und deshalb, die waren in besten Treuen im alttestamentlichen Sinn gläubig und mussten jetzt auf neutestamentlichen Boden überführt werden.
War das Problem ja. Der Taufe des Johannes noch.
Genau, aber ich meine jetzt auf die Situation heute bezogen, da will ich nicht sagen, dass wenn man das Evangelium verkündigt und dann wird der eine wiedergeboren, aber hat noch nicht den Heiligen Geist, es geht gar nicht um diese Problematik. Es geht vielmehr um folgende Sache. Was geschieht mit, sagen wir, irgendeinem Chinesen heute, der noch nie etwas vom Evangelium gehört hat. Wenn er den Schöpfer Gott anerkennt und seine Sünden ihm bekennt, wird er gerettet, auch wenn er noch nie das Evangelium gehört hat. Das ist das, was wir finden durch Psalm 19, Römer 1, das ewige Evangelium. Und so einer ist dann nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist.
Eben, aber er gehört wohl, vielleicht gehe ich da zu weit, nicht zu der Braut Christi.
Nein.
Das
nein.
meine ich dabei.
Nein.
Ja.
Nein.
Also
nein.
Wenn wir heute von Wiedergeburt sprechen, dann meinen wir, er ist am Glied, am Leib Christi.
Jawohl. Das ist also ganz, heute, wenn jemand das Evangelium verkündigt, dann kommt die Wiedergeburt und Versiegelung, sobald jemand das Evangelium akzeptiert und glaubt. Also bei uns ist das Problem heute gar nicht mehr so. Mit ist eine spezielle Situation da in der Apostelgeschichte. Und heute wären das höchstens Spezialfälle, oder?
Wenn die Versiegelung so wäre, wie du es am Anfang gesagt hattest, könnte der David das Reich Gottes nicht sehen. Ja. Nach dem Gespräch mit dem Nikodemus. Weil du gesagt hast, es wäre nicht von Neuem geboren ist und der ist dann ja mit dem Geist versiegelt, nur der kann das Reich Gottes sehen. Das hätte der David nicht gekonnt, weil er nicht versiegelt war. Das liegt vielleicht daran, weil wir denken, Gott kann nur die erretten, die von Neuem geboren sind. Aber es ist umgekehrt. Die Gott rettet, die sind von Neuem geboren.
Vielleicht liegt das Problem daran, im Alten Testament hat ja der Heilige Geist nicht Wohnung gemacht.
Ja, klar.
Seit der Ausgießung des Heiligen Geistes nimmt er ja Wohnung in dem Gläubigen. Und das ist ja der Punkt, wo der Heilige Geist auch diesen Cornelius hinbringen will.
Jawohl.
Dass er die Botschaft, das Wort vom Kreuz hört. Das meine ich neutestamentlich und wiedergeboren. Alttestamentlich konnte das gar nicht so sein. Weil der Heilige Geist gewirkt hat. David wurde der Freund Gottes genannt. Warum? Wenn man bedenkt, fiel in so tiefe Sünde. Aber er blieb an der Gnade Gottes. Und das ist der springende Punkt. Das finden wir im Alten Testament, errettete Menschen. Aber eben eine andere Haushaltung wie heute, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes.
Was vielleicht noch dazu kommt, ist auch noch ein Unterschied zwischen von Neuem geboren und aus Gott geboren. Ich glaube, dass man das auch leicht verwechselt, weil eben ein Christ aus Gott geboren ist, ein Kind Gottes ist. Und das ist ja jetzt bei allgemein Wiedergeborenen wie im Alten Testament nicht der Fall.
Also, wir merken, es geht um ein Problem mit Wörtern, nicht? Und der Herr Jesus spricht ja in Johannes 3 mit Nikodemus über die Neugeburt oder Wiedergeburt, wie man das sagen will. Und er zeigt ihm, das geschieht aus Wasser und Geist. Und damit nimmt er Bezug auf Ezekiel 36, wo wir genau beides gefunden haben, Wasser und Geist, das Gott gebraucht für die zukünftige Erneuerung Israels. Und das wird die Nation Israel einmal bekommen, wenn sie in der Zukunft umkehren und den Messias akzeptieren und Buße tun. Aber alttestamentlich hat natürlich jeder Einzelne, wie ein David und Abraham und so weiter, Menschen, die Buße getan haben und die Gnade Gottes damals schon angenommen haben im Glauben, die haben gewissermaßen diese Erneuerung selber schon erlebt. Also diese neue Geburt aus Wasser und Geist. Jetzt führt der Herr Jesus aber in Johannes Evangelium dann noch weiter und spricht sehr oft über das ewige Leben. Und im Johannesevangelium sieht man, dieser Ausdruck, das ewige Leben, hat eine ganz besondere Bedeutung. Das heißt, nicht nur einfach ewig leben, sondern das heißt wirklich den vollen Reichtum der Erlösung bekommen, wie er durch das Kommen des Sohnes Gottes möglich geworden ist. Also, wenn er dann im Johannesevangelium über ewiges Leben spricht, das geht qualitativ höher hinaus, als was alttestamentliche Gläubige kannten. Das ist das Problem mit den Wörtern. Aber eins muss klar sein. Alttestamentlich war, ob Jude oder Nicht-Jude, wer zu Gott umkehrte und seine Sünde bekannte, wurde damit verschont vor dem ewigen Gericht Gottes. Und das gilt auch heute noch für Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Die können so gerettet werden. Aber wenn wir jetzt nach China gehen, und wir brauchen nicht so weit zu gehen, es gibt schon so viele hier, und da das Menschen, die also in der Sünde leben, das Evangelium bringen, dann erleben sie durch Sündenbekenntnis die Wiedergeburt und dadurch, dass sie das Evangelium vom Kreuz hören und annehmen, da bekommen sie auch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, also das der volle Reichtum, der möglich geworden ist durch das Kommen des Sohnes Gottes. Und eben bei Cornelius sehen wir auch einen Menschen, der war schon gläubig, aber wirklich auf alttestamentlich jüdischer Grundlage. Und da in Kapitel 10 wird er ein Christ und damit ein Glied am Leib Christi. Also das ist etwas Wichtiges, gerade in der Apostelgeschichte, wo uns als Handbuch gegeben wird für Weltmission, könnte sich jemand sagen, ja, was soll ich auf China gehen? Wenn Menschen sowieso errettet werden können, auch wenn sie ja den Schöpfer Gott akzeptieren. Ja, aber das zeigt uns, es geht gar nicht nur um das, sondern jeder Mensch, der das Evangelium gehört, wird ein Glied am Leib Christi, gehört zur Gemeinde Gottes im neutestamentlichen Sinn und bekommt dadurch in alle Ewigkeit das größte Teil, was ein Mensch überhaupt bekommen kann. Und das ist mit eine Motivation für Mission. Es geht gar nicht nur darum, dass jemand nicht in die Hölle kommt, sondern es geht auch darum, dass Menschen das größte Angebot Gottes bekommen können in der Gnadenzeit.
Vielleicht jetzt die schwierigste Frage überhaupt, wenn einer oder Buddha oder Mohammed oder was auch immer, da ist oft eine Gottesfurcht vorhanden, wir staunen darüber. Wir staunen echt darüber, sie wissen auch um Sünde. Sie haben vielleicht das Evangelium, das Wort vom Kreuz, nie gehört oder haben es nie begriffen, weil sie von Kindesbeinen ganz anders gelehrt wurden. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da viele, viele errettet sind.
Gut, jetzt muss man nochmal etwas unterscheiden. Man findet in 90% von allen Kulturen der Welt das Wissen um einen Schöpfergott. In Afrika zum Beispiel, das können unsere Freunde bestätigen, fast alle Stämme wissen, dass es einen Schöpfer gibt. Das ist im Heidentum bekannt. Habt ihr das verstanden? I said that in Africa, nearly every tribe has the knowledge of the existence of a creator. Although they never had heard anything about the gospel. Yeah. They have the knowledge. They know that there is a creator. But normally they don't accept him. In the sense they don't pray to him. And they don't bring sacrifices to him. Is that true?
No, what happens is they accept him. But they accept him through idols, which Christians don't believe in.
Yes.
He knows that there is the Almighty God.
Yes.
And he worships him through some idols.
Yes.
But he mentions the Almighty God's name.
But they don't directly pray normally to the highest God.
And when you tell them that they have to pass through to God.
Yes, because they think the gods are the mediators to the true God.
Yeah.
To the highest God.
When you tell them that they should pray direct to God, they tell you that as a chief, you don't go straight to the king, but you pass through the
idols.
The small ones
to the highest God.
So it's the same thing. Instead of approaching God direct, you pass through some idols who are sub-gods.
Well, also die kennen praktisch überall in allen Stämmen die Existenz des Schöpfergottes, aber sie beten nicht zu ihm direkt. Und trotzdem gibt es, hat man eben festgestellt, dass an verschiedenen Orten auf der Erde hat man Menschen gefunden, die haben zu diesem Schöpfergott direkt Kontakt aufgenommen, ihre Sünden bekannt. Und die können gerettet werden. Aber wenn es dann geht um Buddhismus und Hinduismus und so weiter, dann geht es nicht um die Verehrung des Schöpfers, sondern dann geht es darum, die Verehrung der Schöpfung. Denn diese Götter sind alles Kräfte in der Natur. Und das ist Dämonenverehrung. Darum sagt Paulus in 1. Korinther 10, was die Nationen den Götzen opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Aber die Kenntnis vom Schöpfergott ist also da und es gibt, wir werden mal in der Herrlichkeit sehen, wie viele Menschen, die wirklich ohne vom Evangelium gehört zu haben, haben ihre Sünden dem Schöpfergott bekannt und die werden gerettet. Aber im Buddhismus ist Rettung unmöglich. Weil das ist reiner Götzendienst.
Aber kann man das vielleicht so sagen? Die alttestamentlichen Gläubigen sind errettet, aber sie gehören nicht zu der Heilskörperschaft der Brautgemeinde.
Ja, ja, ja.
Das ist der Unterschied.
Ja, ganz klar, ganz klar.
Ein wichtiger Vers noch aus 10, Vers 34. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm.
Jawohl. Da siehst du, dass Cornelius erneuert war. Weil, ja, weil wären seine Werke einfach Werke aus dem Fleisch, dann kann Gott sie nicht anerkennen. Aber das anerkennt er.
Ja. Muss man dann so einen Vers wie beispielsweise im 1. Timotheus 2, Vers 5 nur relativ sehen, wenn da steht, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Das ist ja eigentlich eine glasklare Aussage.
Jawohl.
Ja, oder wie passt es in den Zusammenhang, was die gerade gesagt
haben? Ja, ich habe gesagt, man kann durch Umkehr zum Schöpfergott errettet werden, nicht? Wer ist der Schöpfer? Nach der Bibel.
Jesus.
Ja, haben wir. Das ist Jesus Christus, der Mittler. Er selber ist der Schöpfer. Darum, wenn Menschen also zum Schöpfergott umkehren, sie wenden sich damit, ohne den Namen Jesus zu wissen, direkt an den Sohn Gottes. Also das bleibt in jedem Heilszeitalter. Rettung geht nur über den Sohn Gottes. Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Aber wir fahren ja nächstes Mal weiter mit Kapitel 10.
Aha.
Also.
Danke.
Wir wollen noch zusammen beten.